Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Journalismus soll informieren, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Doch wer berichtet da und wie und warum? Genau diese Fragen sind wichtig und haben Folgen, tragen mit dazu bei, wie Gesellschaften funktionieren. Darauf schauen wir heute, zum Beispiel nach Polen, wo ein neuer Auslandssender an den Start geht und die Welt so erklärt, wie die aktuelle polnische Regierung sie sieht. Oder in die USA, wo sich einst unterdrückte Gruppen von Menschen eigene Medien aufbauen und so plötzlich sichtbar werden. Und ein ganz besonderer Fall, Myanmar, wo eine blutig verfolgte Minderheit nun Anklage erhebt gegen einen US-Digitalriesen. Es ist eine Meldung, über die heute viele berichten. Eine Gruppe von Rohingya, Menschen, die in die USA und in andere Länder geflohen sind, verklagen Facebook bzw. Meta, wie sich das Unternehmen jetzt nennt. Die geforderte Summe? 150 Milliarden US-Dollar. Katharina Wilhelm mit den Einzelheiten.
In der Klageschrift, die bei einem Gericht in San Francisco eingegangen ist, heißt es, die Algorithmen von Facebook förderten Desinformation und extremistisches Gedankengut. Dieses würde zu Gewalt in der realen Welt führen. Konkret seien die Leben Hunderttausender Rohingya zerstört worden. Das soziale Netzwerk habe der Klageschrift nach zu wenig gegen Hassrede und Falschinformation getan. In zahlreichen Kommentaren sei zu Gewalt gegen die Rohingya aufgerufen worden, ohne dass Facebook eingeschritten sei. Facebook respektive Meta steht schon länger in der Kritik, zu wenig gegen Hassrede und Falschinformation zu tun. Nach bisherigem US-Recht sind soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook oder Instagram weitgehend vor der Haftung für von ihren Nutzern geposteten Inhalten geschützt. In den USA wird aber immer wieder diskutiert, ob diese Regelung noch zutreffend ist oder geändert werden müsste, um Plattformen mehr in die Verantwortung zu zwingen.
Aufrufe zu Gewalt in den Kommentaren, soziale Netzwerke, die dabei nur zuschauen, ein Vorwurf, den wir auch aus Deutschland kennen. Was den Fall der Rohingya besonders macht, darüber habe ich vor der Sendung mit Ambia Perveen gesprochen. Sie ist Mitglied bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, ist selbst Rohingya, ist an der Klage beteiligt und beschreibt, wie es dazu gekommen ist.
Ich bin seit 10 Jahren in Deutschland und wir haben seit 2 Jahren verschiedene Organisationen, besonders die Rohingya, nachgedacht, was passiert mit uns, warum wir sind heute die Leute aus Völkermord oder Genozid. Dann vor 2 Jahren, wir haben vorher auch bei der Facebook alarmiert, schriftlich geschrieben, aber keiner hat reagiert oder hin und her ein bisschen ganz kurz gesprochen und so richtig sind nicht klar gekommen zu Facebook. Dann, wie wir Rohingya-Flüchtlinge besonderes Leben in USA und Großbritannien, haben wir die sozialen Netzwerke, die berühmte soziale Netzwerk, verklagte Facebook, auf 150 Milliarden US-Dollar, weil diese soziale Netzwerk Facebook hat eine ganz große Rolle gespielt in Myanmar von Hassreden, Desinformationen, Diskriminierung, Rassismus, extremistisches Gedanken. Das hat eine menschlichen Verbrechen verwandelt und das am 2017 sind über 1 Million Rohingya haben ihre Heimat verlassen habe. Bis zum, dass die Rohingya Völkermord oder Genozid führte.
Lassen Sie uns noch einmal zurückkommen zu dem, was Sie eben sagten. In der Klage heißt es ja auch, die Algorithmen von Facebook förderten Desinformation und extremistisches Gedankengut, das zur Gewalt in der realen Welt führe. Dies habe das Leben Hunderttausender Rohingya zerstört. Was genau meinen Sie damit? Wie wurde genau das Leben der Menschen zerstört?
Zum Beispiel, wir haben in Myanmar, die berühmte Netzwerke ist die Facebook. Jeder hat Möglichkeit, diese Facebook zu nutzen und diese Facebook hat, jeder hat Konto. Zum Beispiel, ich weiß nicht, in Deutschland oder in anderen Ländern, diese Politiker oder diese Nobelpreis-Winner oder berühmte Leute, nutzen sie Facebook oder nicht. Aber in meiner Heimat, Myanmar, jeder hat Facebook-Konto. Auch Militär und auch Nobelpreis Aung San Suu Kyi und andere offiziell in Hochgebiete. Das ist so passiert, ist das so, zum Beispiel, die Leute haben sie über muslimische Leute, Rohingya, falsch gesprochen oder über uns Rassismus oder rassistische Sachen gesprochen, geschrieben. Und die Leute, andere Leute haben sie das weiter verbreitet. Und das kam auch von dem Militär und von Aung San Suu Kyi. Zum Beispiel, ein Beispiel. In 2017, wir haben unter International Community, haben sie auch geschrieben, Facebook oder Statement, wo sagt, dass die Rohingya-Frauen sind vergewaltigt. Was kommt von Aung San Suu Kyi, der Nobelpreis-Winner? Das ist ein Fake. Dann die Leute, wer folgt Aung San Suu Kyi, unserer Heimat, haben sie das wahrgenommen und gesagt, das stimmt. Und das hat weiter verbreitet und wir haben das gelesen. Und Facebook hat auch Möglichkeit gehabt, das, was sie sagen, was sie beschreiben, ganz normale Publik und auch Regierung, sie müssen unterstützen, sie müssen etwas tun, das zu nicht verbreiten. Sie haben gar nicht gemacht. Das geht weiter, weiter bis Ende, dass die Genozid führte.
Damit wir verstehen können, wie wichtig Facebook in Myanmar ist, bleiben wir bei diesem Beispiel. Da gibt es jetzt dann keine Zeitung und keinen Rundfunksender, der diese Meldung einordnen würde von der Vergewaltigung, anders beschreiben würde. Facebook spielt einfach eine große Rolle in Myanmar.
Ja, Facebook spielt eine große Rolle und Facebook spielt bis jetzt weiter große Rolle, weil wir haben keine andere Netzwerk.
Also das Problem bleibt. Ihre Klage jetzt, die 150 Milliarden, die werden das Leid nicht ungeschehen machen. Aber was erhoffen Sie sich von der Klage?
Das geht nicht um Geld, das geht um die Verbrechung. Gegen was die Rolle, was spielt Netzwerk, Sozialnetzwerk in unserer Welt gegen menschlichen Verbrechen. Und das ist wichtig und Alarm zur ganzen Welt, dass sie müssen genug machen gegen die menschlichen Verbrechen und auch gegen den Rassismus.
Facebook soll 150 Milliarden US-Dollar Schadenersatz zahlen. Dafür, das Leben hunderttausender Rohingya zerstört zu haben. Das fordert eine Gruppe von Flüchtlingen dieser muslimischen Minderheit. Unter ihnen Ambia Perveen, die seit 10 Jahren als Kinderärztin in Deutschland arbeitet und mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Facebook, andere soziale Netzwerke, Werke vielleicht bald sogar eines von Ex-Präsident Trump. Das ist die eine Medienseite der USA. Orte im Internet, an denen sich alle Gehör verschaffen können, die das wollen. Einer Gruppe von indigenen Journalistinnen und Journalisten in Arizona war das alleine aber nicht genug. Sie setzen auf ein Medium, das schon länger da ist als das Internet. Und Martin Winkelhahn hat eingeschaltet.
The Ho'os, Autumn. That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM.
Herbst ist das Wort des Tages. Hier im Norden Arizonas ist es kühler geworden. Die Wälder unterhalb der markanten Gebirgskette der San Francisco Peaks sind rotbraun gefärbt. Von hier aus sendet das Hopi-Radio KUII. Die Hopi sind eine der größten indigenen Gruppen der Region. Der Name ihres Radios buchstabiert das Wort Kui, Wasser, eine wichtige Ressource hier in der Wüste. In Loris Taylors Geburtsort Oraibi gibt es bis heute kein fließendes Wasser. Immerhin wurden vor kurzem Solarpanels im Hopi-Dorf installiert. Oraibi gilt als das älteste durchgängig bewohnte Dorf Nordamerikas. Loris Taylor ist Journalistin und Präsidentin der Rundfunkorganisation Native Public Media. Sie unterstützt die Arbeit von 59 Radio- und 3 Fernsehstationen im ganzen Land. Selbst in den 60er Jahren waren die Nachrichten noch sehr auf die großen Städte wie Phoenix, die Hauptstadt Arizonas, konzentriert. Und wer in Globe oder Flagstaff oder gar im Hopi-Reservat lebte, hat im Radio oder im Fernsehen kaum etwas mitbekommen, nicht einmal das Wetter. Einige der Reservate in den USA, die sich selbst oft als Staat im Staat verstehen, sind schwer von Arbeitslosigkeit, Kinderarmut und Drogenproblemen betroffen, Resultate einer jahrzehntelangen Diskriminierungspolitik der Regierung. Während kaum ein Wort aus den Communities an die nicht-indigene Bevölkerung drang, flossen auch kaum Informationen aus der Politik und der Gesellschaft zurück in die Reservate. Nicht zuletzt, weil einige Regionen bis heute weder an Internet noch Telefon angeschlossen sind. Wenn du im politischen Umfeld nicht sichtbar bist, existierst du sozusagen nicht. Du bist gefangen in einer politischen Stille, die unterstellt, dass deine Probleme, sei es Wohnen, Wasser, Strom oder Klima, nicht wichtig genug sind. Hunderte Meilen nördlich von Arizona, im Standing Rock Reservat im Bundesstaat North Dakota, wurde das Problemthema Wasser vor einigen Jahren konkret. 2016 protestierten die dort lebenden Sioux gegen den Bau einer Pipeline, die starke Auswirkungen auf die Wasserversorgung des Reservats hat. Unter Ex-Präsident Donald Trump wurde das Projekt im Jahr 2017 fertiggestellt. Die Standing Rock-Proteste waren eines der ersten Ereignisse, in denen indigene Journalisten vor allem auch die Reichweite der sozialen Medien nutzten. Unter Hashtags wie Native und Abkürzungen wie NDN, was klingt wie Indian, also Indigene, gingen vor allem junge Protestanten mit Videos der Ereignisse über Plattformen wie TikTok und Instagram an die Öffentlichkeit. Laut Loris Taylor von Native Public Media sind die sozialen Medien inzwischen der primäre Medienkanal, um die junge indigene Bevölkerung zu erreichen. Entsprechend werde hier auch ein Fokus in der journalistischen Ausbildung gelegt. Durch ihren Einsatz haben die indigenen Communities vor allem in Arizona inzwischen eine stärkere Stimme. Bei Wahlen wählen sie als Block, so sind Kandidaten darauf angewiesen, die Interessen der indigenen Communities anzuhören. Über anstehende politische Ereignisse beispielsweise informiert der Community-Kalender via Radio.
Alrighty, welcome back to KUYI. Coming up next is your community calendar.
Die Debatten dauern an. Längst nicht alle der mehr als 570 anerkannten indigenen Gruppen arbeiten mit Native Public Media zusammen. Doch Ereignisse wie die Standing Rock-Proteste vor 5 Jahren und der anschließende Besuch des damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Reservat haben bewiesen, welchen Einfluss indigener Journalismus auf die öffentliche Debatte haben kann. Loris Taylor hofft, dass ihre Organisation noch weiterhin wachsen wird, denn sie weiß um ihre Bedeutung für ein demokratisches Amerika. Wer darf im Rettungsboot bleiben und wer wird über Bord geworfen? Ich denke, wir müssen einen Weg finden, um sicherzustellen, dass alle im Boot sind. Denn wenn wir unsere Probleme nicht gemeinsam angehen, mit unserem kollektiven Wissen, dann sind wir am Ende des Tages unser eigener Feind.
Über den Radiosender KUYI, der im vergangenen Jahr 20 Jahre alt geworden ist, war das Martin Winkelhahn. Es klingt ganz wunderbar. Die Republik Polen gewährleistet die Freiheit der Presse. So steht es in Artikel 14 der polnischen Verfassung. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die regierende PiS-Partei schränkt die Pressefreiheit immer mehr ein oder versucht es, wie zuletzt mit einem neuen Mediengesetz. Wenn vor diesem Hintergrund also ein neuer öffentlich-rechtlicher TV-Sender an den Start geht und dann auch noch einer fürs Ausland, schauen und hören alle genau hin. So auch Martin Adam für uns.
Ein bewegter Hintergrund, ein gläserner Studiotisch, daran ein Moderator, der mit ernstem Blick in die Kamera schaut und den Zuschauern erklärt, was sich in Polen und der Welt tut. Auf den ersten Blick Nachrichtenfernsehen, wie man es kennt. Auf den zweiten bestätigt das jüngste Mitglied der öffentlich-rechtlichen TVP-Senderfamilie, TVP World, allerdings bald, was KritikerInnen befürchtet hatten. Das internationale englischsprachige Programm von TVP überträgt vor allem eine Perspektive, die der Regierung. Trotz der Krise an der Grenze zu Belarus, der Corona-Pandemie und der Energiekrise ist die Europäische Union ganz offensichtlich nicht willens, über ihr Gerangel mit Polen und Ungarn um die sogenannte Rechtsstaatlichkeit hinwegzusehen. Dabei sagen Experten, der Streit führe zu nichts und beschädigt die europäische Rechtsordnung mehr, als jede gelegentliche Verletzung es jemals könnte.
order more than any occasional infringements ever would.
Ein Argument, das auch die polnische Regierung im Dauerstreit mit der EU um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz gern ins Feld führt. Tatsächlich erklärt zum Sendestart Mitte November auch Jacek Kurski, der von der PiS-Regierung eingesetzte Chef der TVP-Gruppe, Ziel von TVP World sei, Zitat, die Verteidigung der polnischen Staatsräson. Das sei dringlich und deshalb sei der Sendestart auch vorgezogen worden. Das ist eine Blitzaktion, ein Notfallverfahren, denn heutige Hybridkriege laufen über Desinformation. Polen muss sich dieser Desinformation widersetzen. Ursprünglich sollte TVP World erst Anfang kommenden Jahres starten, aber die Krise an der polnischen Ostgrenze, an der der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko versucht, Geflüchtete in die EU zu schleusen, hat die polnische Regierung in Zugzwang gebracht. Da aus der 3 Kilometer breiten Sperrzone, die von polnischer Seite an der Grenze verhängt wurde, keine Journalisten mehr berichten dürfen, begannen internationale Medien aus Belarus zu übertragen, unter anderem über illegale Pushbacks durch die polnischen Grenztruppen. Ein Umstand, den Vize-Ministerpräsident und PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński kurz vor Sendestart von TVP World nicht akzeptabel fand. Ich habe schon gesagt, dass nicht nur die belarussische und russische Propaganda solche Geschichten erzählt, sondern auch Medien aus Polen und dem Westen. Das muss man schnell und entschieden bekämpfen. Mit einem eigenen Sender, online und via Satellit gerichtet ans internationale Publikum. Die polnische Regierung sorgt sich um ihr Image und investiert. Umgerechnet knapp 5 Millionen Euro kommendes Jahr. Zum Vergleich, die britischen und französischen Konkurrenten BBC World und France 24 verfügen jeweils etwa über das 20-fache Budget. Noch greift TVP World daher ausgiebig auf regionale Berichte anderer TVP-Sender und häufige Wiederholungen zurück. Der polnische Medienforscher Jacek Dombala glaubt nicht an den Erfolg des Programms. Man sieht das schon in der Art der Leitung, der Umsetzung und den Sendungen selbst, die nur eine Sicht auf die Wirklichkeit präsentieren. Das ist nicht differenziert. Wenn man sich nur auf eine Seite konzentriert, ist das weder objektiv noch glaubwürdig. Dennoch, unbeachtet blieb der Start von TVP World nicht. Nach Angaben des Senders haben in den ersten 4 Tagen immerhin etwa 320.000 Menschen online auf den neuen Sender zugegriffen.
Der neue Sender TVP World, ein Bericht von Martin Adam war das. Netflix ist einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste weltweit. Aber wie viele Menschen genau schauen eigentlich hin, schauen die ganzen Serien und Filme? Lange war das eines der am besten behütetsten Mediengeheimnisse. Ja, war. Denn seit neuestem gibt Netflix einen Teil seiner Zahlen bekannt. Michael Mayer über die neue Transparenzoffensive und wie sie das Unternehmen kommuniziert.
One day. I will publish a book called My 2-Minute Conversations with Netflix Executives about their 2-Minute Metric.
Das Netflix-Führungspersonal macht sich in einem YouTube-Video über sich selbst lustig. Nutzer und Nutzerinnen hatten ihnen geschrieben, wie absurd sie die 2-Minuten-Regel fanden. Der Hintergrund? Bislang zählte der Streamingdienst einen Film oder eine Serienepisode bereits nach 2 Minuten als gesehen. Einschaltzahlen wurden nur sporadisch oder gar nicht veröffentlicht. Dieses Verfahren wurde offenbar zunehmend schwerer zu erklären. Niemand nahm die wenigen Zahlen noch für voll, weder Investoren noch Journalisten noch Nutzer. Jetzt macht Netflix es anders. Nun wird für jede Serie und jeden Film ausgewiesen, wie viele Stunden sie insgesamt gesehen wurde.
Ich bin Special Agent John Hartley, FBI. Ich bin euch schon lange auf der Spur.
So geht ein 2-Stunden-Film wie die neue Eigenproduktion Red Notice mit 120 Minuten pro Account in die Zählung. Das Unternehmen weist sie gerade als meist gesehen aus, mit über 50 Millionen Stunden. Damit kann man auf die Zahl von 25 Millionen Haushalten kommen, die den Film geschaut haben. Oder wahlweise mehr Haushalte, die nur Teile davon gesehen haben. Doch wie verlässlich sind die Zahlen? Uwe Mantel, stellvertretender Chefredakteur des Fachmagazins DWDL, hält sie für aussagekräftig, aber nicht vergleichbar mit Fernsehquoten.
es bildet halt immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt einer Woche ab. Viel interessanter wäre ja tatsächlich, wie viele Leute erreicht eigentlich eine Serie über den gesamten Zeitraum, über ein halbes Jahr. Das kann man sich dann irgendwann zusammenrechnen, wenn eine Serie dauerhaft in den Top Ten bleibt, aber eben auch nur dann. Denn das ist ja auch etwas, man veröffentlicht eben nur die Top Ten. Das heißt, man kann daran sehen, was ist ein großer Erfolg, aber man kann daran nicht sehen, was ist eigentlich alles kein Erfolg.
Allerdings geht der Konzern dann doch nicht so offen mit seinen Zahlen um. Die geschauten Stunden der jeweiligen Filme und Episoden werden nicht nach einzelnen Ländern ausgewiesen, nur international. Und auch nur jene der Top Ten Filme und Serien. Uwe Mantel hält das für eine Art erweiterte Marketingmaßnahme.
Zum einen geht es darum, den Abonnentinnen und Abonnenten weltweit einen weiteren Zugang zu den Inhalten zu geben, damit die sehen, was andere gucken. Denn das Angebot von Netflix ist ja riesig und es geht einem da auch selber so, man sitzt davor und weiß gar nicht, was man eigentlich anschauen soll. Und dann ist ein Anhaltspunkt immer, was schauen denn andere? Und das andere ist, denke ich, dass man bei Netflix auch gesehen hat, dadurch, dass man so unheimlich viele Inhalte hat und dadurch, dass es auch so viele andere Streamingdienste gibt, wird es auch immer schwerer, auch für Netflix, die eigenen Produktionen wirklich zu pushen und groß zu machen.
Dieser sogenannte Longtail, also all jene Produktionen, die zwar nur kleine Publika erreichen, aber dennoch für die Bilanz gut sind, weil sie sich langfristig auszahlen, darüber erfährt man nichts von Netflix. Ein Interview lehnte Netflix aus Zeitgründen ab. Allzu viele zusätzliche Infos dürfe man ohnehin nicht erwarten, sagt Florian Kerkau. Er ist Geschäftsführer bei der Berliner Beratungsfirma Gold Media und zuständig für Medienforschung. Kerkau verantwortet die VOD-Ratings, also die Abrufzahlen für Video on Demand. Mittels Befragungen erstellt die Firma die Charts der Streamingdienste und Mediatheken und gibt Marktteilnehmern dadurch einen Überblick, ähnlich den GfK-Quoten im linearen Fernsehen. Kerkau moniert noch einen anderen Punkt an den Netflix-Zahlen. Im Gegensatz zu den Erhebungen der GfK wisse Netflix nicht, wie viele Zuschauer wirklich vor dem Gerät sitzen. Das kann von der sechsköpfigen Familie bis zum Single und alles dazwischen sein.
Ist das erstens mein Kunde? Ist das irgendjemand, der das Passwort hat? Freunde, Bekannte geteilt? Weiß ich auch nicht. Familie, Eltern, sonst wer? Mann, Frau, wie alt? Das wissen die in der Regel alles nicht. Sie sehen halt nur aus einem Account, der bezahlt hat. Und der fordert eben diesen Stream an und dieser Stream wird ausgeliefert auf ein bestimmtes Gerät.
Immerhin, die Listen geben durchaus einen Überblick, was in den unterschiedlichen Ländern gut funktioniert. Und allzu oft sind es auch Filme oder Serien, die in keinem Feuilleton besprochen werden würden. Florian Kerkau meint, dass die Netflix-Listen ein einigermaßen realistisches Bild geben, das sich auch mit den Ergebnissen der Gold-Media-Forschung decke.
Ich würde sagen, dass es wird ein gewisses Ranking wiedergeben und das ist auch sehr ähnlich dem Rankings, die wir ermitteln, obwohl wir eine ganz andere Methodik verwenden. Und es zeigt eben, was so gut funktioniert auf der Plattform und mehr würde ich eigentlich auch gar nicht da rein interpretieren wollen.
Zu erwarten ist, dass durch die Netflix-Zahlen ein gewisser Druck auf andere Anbieter wie Amazon oder Disney ausgeübt wird, ihre Zahlen ebenfalls zu veröffentlichen. Aber wenn es so kommt, werden auch sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf die erfolgreichsten Produktionen beschränken.
So verlässlich und aussagekräftig sind die neuen Netflix-Zahlen. Eine Analyse von Michael Mayer.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, moin und hallo. Mein Name ist Hagen Wohlfahrt. Ich bin Redakteur beim Nordfriesland-Tageblatt in Nibül. Das ist ganz im Norden, kurz vor der dänischen Grenze. In unserer Schlagzeile von morgen wird der Name von Ali Neumann vorkommen. Mein Kollege Tilman Drege hat ein tolles Interview mit der Schauspielerin und Sängerin, die hier in Nordfriesland aufgewachsen ist, geführt.
Der Sklavenkrieg. Ein Roman des Journalisten und Schriftstellers Arthur Köstler erscheint nach mehr als 80 Jahren neu. Ein Thema gleich im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.